ARD.
Ich denke, es ist generell wichtig, die Lebensrealität der Jugendlichen, die es ja dann in der Oberstufe sind, zu erkennen und zu schauen, was möchten sie lernen? Weil die sind ja nicht alle faul und desinteressiert und haben keinen Bock auf Bildung. Das ist einfach nicht wahr. Sie haben nur keinen Bock auf das, was ihnen vorgesetzt wird.
Die Schule brennt. Der Bildungspodcast mit Bob Blume.
Was passiert, wenn eine Lehrerin nicht nur unterrichtet, sondern Bildung neu denkt? Laut, sichtbar und unbequem. Viola Patricia Herrmann ist genau das. Bildungsexpertin, Podcasterin, Autorin, Speakerin und Mutter von 4 Kindern. Sie bringt ihre Erfahrung aus dem Klassenzimmer, ihre Expertise als Coachin und ihre Stimme als Medienprofi zusammen, um Bildungspolitik herauszufordern und neue Wege aufzuzeigen. Außerdem hat sie einen Podcast, Hey Digi, so geht Lernen heute. Was brauchen Kinder eigentlich wirklich und warum ist es so schwer, das politisch umzusetzen? Darum wird es auch in dieser Folge gehen. Liebe Viola, schön, dass du dabei bist.
Ja, hallo Bob, danke für die Einladung.
Viola, du bezeichnest dich ja selbst als Bildungsexpertin. Was bedeutet für dich, Expertise in diesem Gebiet zu haben konkret?
Na, das bedeutet bei mir konkret die Verbindung von Theorie und Praxis. Also ich habe ja Lehramt studiert, ich bin ausgebildete Lehrerin, habe Staatsexamen gemacht vor mittlerweile rund 20 Jahren in Berlin. Berlin hat damals gesagt, vielen Dank, wir brauchen keine Lehrer. Brauchen wir uns auch nicht wundern, wo heutzutage der Lehrermangel herkommt. Die haben also klipp und klar gesagt, wenn Sie arbeiten wollen, gehen Sie in ein anderes Bundesland. Das habe ich nicht getan, sondern bin dann an eine englische Privatschule gegangen. Ein paar Jahre lang bin dann wieder zurück in den Staatsdienst, weil sich dann doch Möglichkeiten geboten haben. Und habe da viele Jahre, Jahrzehnte, möchte ich sagen, meine Erfahrungen gesammelt, um mich dann nach der Geburt meiner dritten und vierten Kinder, also das waren Zwillinge, selbstständig zu machen im Bildungsbereich, weil ich gesagt habe, innerhalb der Schule funktioniert das für mich nicht mehr in dem System, aber ich möchte gerne von außen weiterhin einwirken.
Es gibt manchmal so dieses Problem, dass jede Ebene ihre eigene Perspektive auf Bildung hat. Und das ist dann natürlich deshalb ein Problem, weil zum Beispiel die Verwaltungsebene sagt, naja, also das ist doch ganz klar, das ist folgende Vorgabe, das ist in sich logisch. Aber gleichzeitig geht es zum Beispiel konträr mit dem, was Lehrerinnen und Lehrer erleben. Würdest du mir zustimmen, dass das oftmals etwas ist, wo man erstmal klar werden muss, worüber sprechen wir eigentlich und aus welcher Perspektive?
Ja, absolut, weil ich das Gefühl habe, dass viele, die jetzt im Bildungsbereich arbeiten, halt nicht diesen praktischen Bezug haben und nicht die Erfahrung gemacht haben, die wir wirklich, du ja auch, in der Schule gesammelt haben. Und das finde ich elementar, um sich dann wirklich ein Bild machen zu können von dem, was falsch läuft, was wir brauchen und womit Lehrer eigentlich tagtäglich konfrontiert sind und warum eben viele Dinge nicht vorangehen, so wie es von außen vielleicht manchmal leichter erscheint. Ja, also wenn man bedenkt, wie groß der Arbeitsaufwand ist von Lehrkräften, was es für Dienstanweisungen gibt, wie viele Hemmnisse da einfach auch sind. Das ist noch ein ganz anderes, eben halt wirklich veraltetes System im Vergleich zu vielen Startups, die wir jetzt auch in dem Bereich sehen, wo eine andere Dynamik drin ist, ein anderes Tempo. Und das miteinander zu kombinieren und, wie du sagst, auch Brücken zu bauen und auf beiden Seiten mehr Verständnis zu schaffen, das ist mir tatsächlich sehr wichtig.
Du sprichst ja auch mit PolitikerInnen. Gibt es da bestimmte Punkte, wo die dann sagen, ach Mensch, das war mir tatsächlich in der Form nicht so bewusst?
Ja, ich habe eine Initiative gegründet, die heißt Schule der Zukunft und wir treffen uns in unregelmäßigen Abständen im Bundestag in Berlin und sitzen dabei zusammen und gucken, was wir auf der Ebene bewegen können, weil ich das ganz wichtig finde. Das gibt es bei Politikern, bei Politikerinnen, aber auch mit allen anderen Menschen, mit denen ich spreche, die einfach sagen, das kommt so gar nicht nach außen, was Lehrkräfte da eigentlich leisten. Das sagen ja dann auch viele Eltern, wenn man mal wirklich gute Elternarbeit leistet und ohne zu jammern jetzt einfach mal darlegt, was dieser Beruf eigentlich alles umfasst. Da ist eine Mischung aus Respekt teilweise auch, Wertschätzung und auch ein Kopfschütteln, weil ich glaube, ich kaum einen anderen Beruf kenne, der so viel in sich vereint wie der Lehrerberuf.
Gibt es, sagen wir mal, 1 bis 3 Punkte, die dir besonders wichtig sind, wo du das Gefühl hast, dass dann gerade auf dieser politischen Ebene am meisten Widerspruch ist. Ich mache mal eine Klammer auf. Ich erlebe PolitikerInnen oft so, dass der Widerspruch gar nicht sehr konkret geäußert wird, sondern das wird dann eher so Tai Chi-mäßig an die Seiten geleitet. Die würden nicht sagen, also Entschuldigung, Patricia, jetzt kommen wir doch nicht mit so einer Forderung, sondern die würden sagen sowas wie, ja, das ist verständlich und wir müssen auch, und dann ist das Thema schon wieder beseitigt. Also gibt es da so bestimmte Punkte, wo du sagst, das müsste eigentlich angegangen werden, wird aber so wegmoderiert?
Ja, das hast du wunderbar beschrieben. Also ich hätte das als sehr subtilen Widerstand beschrieben, mhm. weil auf den ersten Blick sind sich immer alle einig. Bildung, oh ja, wichtig. Mhm. Oh ja, da müssen wir ran. Ja, ja, da müssen wir was machen. Ja, ja, das ist gut. Nee, das habe ich auch schon so erlebt bei meiner Tochter, meinem Sohn, wie auch immer. Ja, das ist schön. Also da läuft man erstmal offene Türen ein. Aber das Problem ist, wie so oft, die Umsetzung. Ne? Also dann ist auf einmal keiner mehr verantwortlich. Dann muss es an die Landesgruppe und dann muss es noch an den Vorsitzenden von da und dort. Und ich denke mir dann teilweise so, das ist mir wiederum gar nicht bewusst, was da eigentlich alles noch so bedacht werden muss, weitergeleitet werden muss. Und tatsächlich stelle ich mir die Frage, muss es das denn wirklich getan werden? Sind diese ganzen Wege eigentlich nötig? Oder wie wollen wir so jemals zum Ziel kommen? Also ich denke, da ein bisschen eloquenter, stringenter und auch kurzentschlossener würde da oftmals gut tun.
Was wären da so konkrete Punkte, wo du sagst, das müsste im Grunde genommen seit gestern umgesetzt sein?
Naja, Thema Digitalität müsste seit gestern umgesetzt sein. Ich verstehe zum Beispiel, das ist ein Punkt, das WLAN-Thema, das leidige. Ich verstehe auch nicht, wie es seit Jahren, Jahrzehnten sein kann, dass wir wissen, dass der Bildungserfolg stark von der sozialen Herkunft abhängig ist und wir es nicht schaffen, das zu durchbrechen. Das finde ich wirklich eine Schande, ehrlich gesagt. Und als dritten Punkt könnte man vielleicht auch noch die zunehmende Bürokratie in den Schulen nennen, die einfach weiterhin die Lehrkräfte lähmt und damit auch in Kombination mit dem Lehrermangel, den wir haben, einfach so eine Überlastung darstellt, die auch angegangen werden müsste. Also wir müssen gucken, dass wir gute, qualifizierte Menschen in diesen Beruf holen. Aber auch mehr als das. Also ich höre immer wieder diesen Begriff der multiprofessionellen Teams. Das finde ich super. Das macht total Sinn, na klar. Weil wir können ja als Lehrkraft nicht Verwaltungsangestellter sein, Pädagoge, Psychologe unterrichten und so weiter und so fort. Aber wie viele von diesen Teams gibt es eigentlich wirklich im Schulalltag, bundesweit, an den normalen Standardschulen, sage ich jetzt mal, rede ich nicht von Leuchtturmschulen. Das ist oft viel Gerede, ohne dass dann wirklich etwas passiert.
Was müsste denn passieren, sozusagen vor dem Passieren? Also ist das ein Erkenntnisproblem? Wir haben ja viele Leute, die darauf hinweisen, Aladin El-Mafalani und seine MitautorInnen haben ja zum Beispiel beschrieben, dass sich Kindheit geändert hat, dass sich die soziale Struktur der Familie geändert hat, dass Schulen mit Superdiversität, ich hätte jetzt beinahe gesagt, zu kämpfen haben, das ist eigentlich nicht der richtige Ausdruck, sondern sie sind mit Superdiversität konfrontiert, also mit einer Migrationsgesellschaft, die aber unter dem Begriff Migration gar nicht mehr wirklich zu fassen ist. Ich könnte mir immer vorstellen, dass diejenigen, die verantwortlich sind, doch das eigentlich wissen müssten. Wo kann man ansetzen, dass die von diesem, ja, ist eigentlich wichtig, aber dann passiert nichts, wegkommen?
Ja, ich denke, wir sind die Champions der Theorie und des Analysierens. Und wie du auch sagst, die Fakten liegen auf dem Tisch. Also wir brauchen eigentlich jetzt nicht noch eine Studie und noch eine Erhebung, um das nochmal abzusichern oder nochmal nach 2 Jahren auf den aktuellsten Stand zu bringen. Das vergeudet in Teilen Zeit. Natürlich ist das wichtig, aber die Umsetzung ist letztlich das, woran es doch meistens flächendeckend scheitert. Und ich bin überzeugt davon, dass es für viele Menschen einfach noch nicht schlimm genug ist, unser Bildungssystem. Dass es irgendwie immer noch gedeckelt wird. Es geht schon irgendwie, es ging ja auch sonst. Ja, wir kriegen regelmäßig schlechte Ergebnisse um die Ohren gehauen. Dann gibt es mal kurz einen Aufschrei, sei es in den Medien, wenn überhaupt in der Politik. Also ich erinnere nur mal an den letzten Wahlkampf. Ich weiß nicht, wie viel du zum Thema Bildung gehört hast. Für mich war es gegen null tendierend im Grunde genommen.
Ein Halbsatz von Habeck am Küchentisch. Und das war so für mich schon, ich war quasi begeistert ohne Ende, dass überhaupt mal ein Spitzenpolitiker das Wort Bildung in den Mund genommen hat.
Ekstatisch, möchte man sagen.
Ja,
ja, aber das kann es ja wohl nicht sein, ne? Denn wir reden über Fachkräftemangel etc. Und ich frage mich, wo sollen sie denn eigentlich alle herkommen? Also wer wird denn zukünftig auch die neu aufgenommenen Schulden bezahlen etc.? Also es ist doch deutlich, dass da was passieren muss und dass unser Bildungssystem nicht mehr den Anforderungen von heute, geschweige denn der Zukunft, entspricht. Dann geht es oftmals, wie ich es erlebe, in die Richtung, ja, die Bildungsschere öffnet sich weiter. Diejenigen, die es können, die schicken ihre Kinder auf vermeintlich bessere Schulen, ziehen um, wählen Privatschulen etc. Und es ist einfach für mich nicht akzeptabel, dass wir so viel Potenzial unserer Kinder tagtäglich vergeuden und am Wegesrand liegen lassen. Sehenden Auges, muss man ganz klar sagen, auch von Seiten der Politik, die sich trotzdem dieses Themas nicht annimmt, genauso wenig wie die Medien es tun. Denn ich denke, auch da würde eine große Kraft dahinter stecken, das wirklich mal auf den Plan zu holen und da mal Rabatz zu machen.
Die neue Bildungsministerin Karin Prien hat sich ja einiges vorgenommen. In einem Beitrag von SWR Wissen vom 8.5.2025 geht es um die vielen Aspekte, die sie angehen will.
Was sie in Sachen Bildung verändern will, das hat Prien kurz vor der Bundestagswahl in einer Art Roadmap bekannt gegeben. Gemeinsam mit der Sozialdemokratin Stefanie Hubich aus Rheinland-Pfalz und der Grünen Theresa Schopper aus Baden-Württemberg hat sie die Initiative Bessere Bildung 2035 gestartet. Dahinter steht ein ganz konkreter Plan, mit dem das gesamte Bildungssystem in 10 Jahren umgekrempelt werden soll. Und ganz oben auf der Liste die datengestützte Schulentwicklung. Nun sitzt Prien am größtmöglichsten Drücker dafür und hat mit dem neuen Superministerium für Bildung, Familie, Senioren, Frauen und Jugend auch ordentlich Schlagkraft dahinter. Das ist auch nötig, denn was jetzt ansteht, kostet ordentlich Geld und da wird sich die Neue im Superministerium ziemlich ins Zeug legen müssen, um von dem milliardenschweren Investitionsfonds ein großes Stück für die Bildung einzufordern. Prien ist aber zuversichtlich. In Sachen Chancengerechtigkeit, so sagt sie, sei sie mit Bundeskanzler Merz auf einer Linie. Konkret stehen jetzt einige Großprojekte an. Zunächst der Digitalpakt 2, der zwar schon verhandelt wurde, aber noch längst nicht finanziert ist. Mindestens 2,5 Milliarden Euro soll der Bund drauflegen. Dann das Startchancenprogramm. Es soll auf mehr Schulen ausgedehnt werden und auch die Kitas mit einbeziehen. So sieht es der Koalitionsvertrag vor. Und nicht zuletzt schieben die Schulen bundesweit einen Sanierungsstau von geschätzten 55 Milliarden Euro vor sich her. Dabei sind die Herzensthemen der Neuen noch gar nicht eingepreist. Das sind die anstehenden Großprojekte der datengestützten Schulentwicklung, die Entwicklung einer Schüler-ID und ein Bildungsverlaufsregister. Dazu kommt, ab dem kommenden Jahr muss Prien den Rechtsanspruch auf einen Ganztagsplatz für Grundschüler zusammen mit den Ländern umsetzen. Und das sind nur die Bildungsthemen. Daneben ist ihr neues Super-Sammelministerium für viele weitere Themen des Alltags zuständig. Da geht es um die finanzielle Unterstützung von Familien, Kita-Betreuung, Vereinbarkeit von Familie und Beruf sowie Gleichstellung von Mann und Frau. So gesehen hat Karin Prien jetzt großes Gestaltungspotenzial, aber auch verdammt viel zu tun.
Wie stehst du eigentlich zu dieser Zusammenlegung von Bildungsministerien und Familienministerium? Weil ich habe sehr viel Negatives gehört. Man könnte ja auch sozusagen ihrer Argumentation folgen und sagen, naja, wir wissen, frühkindliche Bildung hat ganz viel mit dem schulischen Erfolg zu tun. Wenn wir das jetzt zentralisieren, dann haben wir beides im Auge. Ist ja eigentlich eine ganz gute Sache. Wie stehst du dazu?
Also ich sag dir ganz ehrlich, als ich das gelesen habe, musste ich erst mal schlucken. Weil mein erster Gedanke definitiv war, ach so, also die Bildung ist jetzt so unwichtig geworden, dass wir sie einfach noch in ein anderes Ministerium integrieren. Und wir können es ja mal aufzählen. Sie ist ja verantwortlich für Bildung, Familie, Senioren, Jugend und, Bob, hilf mir, es war noch ein fünfter Aspekt, der noch dazu kam. Also es sind 5 große Themen, die sie da bespielt in dem Ministerium. Wenn sie es schafft, die Bildung wirklich mit anderen elementaren Aspekten zu vernetzen. Denn natürlich kann man sagen, es spielt auch in die Familien rein, es spielt auch in den Bereich der Jugend rein, das ist ja keine Frage. Dann mag das gelingen. Ich bin im Moment noch skeptisch.
Mir ging es ähnlich mit der Ambivalenz in Bezug auf das, was Karin Prien vorhat. Und zwar hat sie, glaube ich, noch vor dem Wahlkampf ein Programm präsentiert, Bildung 2030, zusammen mit Theresa Schopper und Stefanie Hubig, in dem verschiedene Punkte, die sie angehen wollen, deutlich gemacht werden. Das fand ich erstmal schön. Ich fand es auch gut, dass das überparteilich ist. Ich weiß nicht, wie es dir ging. wie so oft bei Bildungsthemen hatte ich das Gefühl, das mediale Echo hielt sich in Grenzen.
Ja.
Ein Punkt, den ich total wichtig fand, war, dass endlich die Schulabbrecherquote angegangen werden soll. Hm. Denn wir haben ja seit über 10 Jahren 50.000 Kinder und Jugendliche, die die Schule ohne Schulabschluss verlassen. Und jetzt meine Ambivalenz. Ich verstehe, dass man als Politiker Ziele setzen muss, die irgendwie smart sind. Vielleicht kennt das der eine oder andere noch so im Unternehmenskontext. Also spezifisch, messbar, attraktiv, realistisch und terminiert. Das ist nachvollziehbar. Auf der anderen Seite dachte ich so, wenn die Zielsetzung ist, diese es sind eigentlich nicht Schulabbrecher, sondern im Grunde genommen Kinder und Jugendliche, die die Schule jedenfalls beenden, ohne einen Abschluss zu haben, die nur in Anführungsstrichen halbieren zu wollen, erscheint mir dann auch wieder etwas ambitionslos. Oder bin ich da zu idealistisch und man müsste sagen, wenn das erreicht wird, immerhin, dann haben wir in Anführungsstrichen nur noch 25.000 Kinder im Jahr ohne Schulabschluss.
Was ja eine absolute Katastrophe auch dann noch wäre, ne? Das muss man mal ganz klar sagen.
Genau.
Also ich glaube, wir sind in weiten Teilen ambitionslos geworden, was die Anforderungen an unsere Bildung insgesamt betrifft. Also das ist, glaube ich, auch bis 2035 angesetzt, das Programm, was sie da plant. Und da müssen viele Dinge passieren. Ich sehe das, schau mal, mein Sohn ist 17, der kommt jetzt in die 11. Klasse. Und wie oft sagt er mir, oh Mama, ich vergeude meine Zeit. Es ist so langweilig und ich weiß gar nicht trotzdem, was ich danach machen soll. Und ich würde so gerne irgendwie mal hier und da gucken oder mal reinschnuppern. Und da passiert auch viel zu wenig im Bereich der Berufsbildung. Meine Tochter hat vor 2 Jahren Abitur gemacht. Die hat dann erstmal geguckt, 1 Jahr lang, was will ich jetzt eigentlich machen? Aber diese Zeit muss man sich auch erlauben dürfen, sage ich mal. Also das muss auch möglich sein. Und das ist es natürlich nicht für alle Jugendliche, die die Schule beenden. Also da wären viele Hebel, die im Unterricht während der Schulzeit angesetzt werden könnten, auch um die Kinder zu motivieren, dabei zu bleiben, zu sagen, hey, die Schule, der Unterricht hat für mich einen Mehrwert. Ich nehme da was für mein Leben, für meine Lebensrealität, für meine Zukunft mit. Und ich denke, da diskutieren wir oft noch ganz, ganz weit von den Bedürfnissen unserer Kinder und Jugendlichen entfernt und vergeuden ihre Zeit tatsächlich in weiten Teilen.
Ja, da würde ich gerne nochmal drauf eingehen. Ich habe jetzt vor einigen Tagen mit einem jungen Mann geredet, der bei dem Jugendprojekt vom Forum Bildung Digitalisierung dabei ist. Und der sagte was sehr Ähnliches wie dein Sohn. Der sagte, er sitzt manchmal im Unterricht und hat das Gefühl, er vergeudet seine Zeit und könnte eigentlich viel besser lernen, wenn er zu Hause wäre. Mhm. Und das muss man sich ja ein bisschen mal auf der Zunge zergehen lassen, weil wenn ich die Frage in den Raum stelle oder sage, wir müssen uns eigentlich die Frage stellen, wofür sind Schulen eigentlich noch da, dann wird das manchmal so als etwas alarmistisch abgetan. So, ist doch klar, also wir müssen Abschluss machen und so, aber ich denke, diese externen Faktoren, die sind irgendwann nicht mehr hinreichend. Ne? Also mit anderen Worten, wir steuern ja auf eine Situation zu, wo zumindest die Kinder und Jugendlichen, die schon die Haltung haben, dass Lernen für sie gut ist, dazu führt, dass sie eigentlich zu Hause fast besser lernen können. Was müsste Schule denn ändern, damit die das Gefühl haben, das hat für mich einen Mehrwert?
Naja, da lohnt sich natürlich schon der Blick auch auf den Rahmenlehrplan. Den möchte ich jetzt gar nicht insgesamt verteufeln. Das führt auch zu nichts. Und natürlich sind da auch ganz wesentliche Inhalte drin. Ich denke, es ist generell wichtig, die Lebensrealität der Jugendlichen, die es ja dann in der Oberstufe sind, zu erkennen und zu schauen, was bewegt sie denn eigentlich? Was möchten sie lernen? Weil die sind ja nicht alle faul und desinteressiert und haben keinen Bock auf Bildung. Das ist einfach nicht wahr. Sie haben nur keinen Bock auf das, was ihnen vorgesetzt wird in so einem Unterrichtstag. Und mein Sohn, der geht an eine Ganztagsschule, die haben da lange Tage, auch lange Stunden und zwischendurch eine Mittagspause. Der sagt mir auch einfach, wenn ich dann um 14 Uhr wieder Mathematik habe, ich kann nicht mehr nochmal 60 Minuten sitzen. Und ich sag ihm, ich verstehe dich. Ja, also das würde ja auch von einem anderen Arbeitnehmer nicht verlangt werden, so konzentriert und vor allen Dingen in dem Alter, wo die auch so ein großes motorisches Bedürfnis haben, auf die Art und Weise zu lernen. Das widerspricht ja jedweder Lernpsychologie, die wir heute kennen. kennen. Und ich denke dennoch, dass die Schule meines Sohnes da gar kein Einzelfall ist, sondern so findet Unterricht halt in weiten Teilen statt. Das ist der, sind die Stunden, die gesetzt sind, und so funktioniert es.
Du hast ja gerade schon gesagt, dass du 4 Kinder hast. Mhm. Einer aus der Schule raus, einer gerade in der Oberstufe. Wenn du dir alle 4 Kinder anschaust, kannst du da eine Veränderung in der Perspektive auf die Schule feststellen oder siehst du, dass sich bestimmte Phasen auch wiederholen? Also wir haben ja zum Beispiel oft, nicht immer, die Situation, dass Kinder ihre Grundschulzeit noch, ich will jetzt nicht sagen genießen, aber doch ganz, ganz gut finden, und ab der weiterführenden Schule, ab dieser Selektion setzt dann dieser große Druck ein. Hast du das Gefühl, dass die Kinder, ich meine, und es ist klar, die sind unterschiedlich, ja, man, das ist jetzt kein Sozialexperiment, wo man sozusagen immer das gleiche Kind in verschiedenen Zeiten in die Schule bringt, aber gibt es da bestimmte Gemeinsamkeiten oder Unterschiede innerhalb dieser letzten Jahre?
Ja, absolut. Also ich muss dazu sagen, ich bin ja Berlinerin, das heißt, wir haben 6 Jahre Grundschule, was ich persönlich auch sehr gut finde. Meine Zwillinge, die kommen jetzt in die 5. Klasse und bleiben somit auf ihrer Grundschule. Also da ist der Sprung jetzt erstmal nicht gegeben. Alle 4 Kinder waren auch auf der gleichen Grundschule, an der sich lustigerweise gar nichts verändert hat. Also wenn meine Tochter dann 10 Jahre später zurückgeht auf die Schulfeste, dann kann sie da auch noch jeder Lehrkraft die Hand schütteln in weiten Teilen, kennt jeden Raum etc. Also das, da muss ich eher gucken, die Kleinen gehen gerne zur Schule, aber das hat auch ganz viel natürlich mit dem sozialen Umfeld zu tun. Ne? Das ist ja in der Oberstufe nicht anders. Er freut sich dann, dass er seine Freunde sieht und freut sich auf die Pause im Sportunterricht. Und ich muss eher gucken, dass die Großen es den Kleinen nicht madig machen, sag ich mal. Also dass sie jetzt nicht sagen, ja, warte mal ab, wenn es dann so weitergeht, da kommt dann so viel und so. Also weil ich schon möchte, dass jedes Kind seinen eigenen Bildungsweg gehen darf und seine eigenen Erfahrungen auch macht. Ich halte auch nichts davon. Ich werde oft gefragt von anderen Eltern, ja, aber was denkst du über die und die weiterführende Schule, ist die gut oder schlecht? Und ich treffe solche Aussagen nicht, weil ich immer sage, das kommt ganz individuell auf das Kind an. Du kannst 2 Kinder in die erste Klasse stecken, in die gleiche erste Klasse, und jedes Kind wird unterschiedliche Erfahrungen machen. Also diese Vergleiche sind unfair auch oft den Schulen gegenüber. Aber ja, da ist viel gleich geblieben, wenig Veränderung, und ich bin gespannt, wohin die Reise da noch führt, ehrlich gesagt.
Hast du während deiner Zeit, in der du jetzt deine Kinder begleitest und dann Podcast machst, deine Perspektive auf bestimmte Dinge verändern können, vielleicht auch durch diese Gespräche?
Genau, also ich mache die Hey Digis, so geht Lernen heute von der Funke Mediengruppe, und die mache ich auch mit großer Freude, weil wir wirklich, also ich mache das ja zusammen mit Gerd Mengel, mit meinem Co-Host, wir haben tolle Gäste da und wirklich kluge Menschen mit tollen Impulsen rund um Bildung, KI, Schulleitung, also alles Mögliche. Und was mir da immer wieder deutlich wird, ist einfach dieser große Gap, also diese Spalt zwischen der Bildungsbubble, in der wir uns oftmals bewegen, wo es alles eigentlich schon gibt, wo so viele Lösungen da sind, wo kluge Menschen tolle Sachen entwickelt haben, die wirklich auch funktionieren und auch noch viel mehr in die Breite gebracht werden müssen. Das ist ja letztlich das, was mir auch so wichtig ist, zu sagen, hey, wir müssen nicht immer das Rad neu erfinden. Es gibt wirklich schon ganz, ganz, ganz viel. Lasst uns doch mal viel mehr von diesen Best Practices lernen und das auch nutzen, was da ist. Und dann die Digis, das muss man dazu sagen, sind digitale Unterrichtseinheiten, die sind fertig vorbereitet, DSGVO-konform, perfekt geeignet, auch für Vertretungsunterricht. Was passiert an der Schule von meinen Zwillingen? Es fällt ganz viel Unterricht aus. Wenn ich dann über die Digis spreche, dann sagen sie mir, naja, wir haben ja die Tablets, aber nee, die liegen nur in der Ecke rum, weil wir haben keinen, der das jetzt irgendwie bedienen kann. Und dann merke ich, das ist so diese, die Realität 2025. Also einerseits ist alles da und dann sind wirklich an den Schulen vielleicht Tablets vorhanden, die aber effektiv nicht genutzt werden. Und das möchte ich jetzt nicht auf jede Schule deutschlandweit übertragen, aber ich habe es in meiner eigenen Zeit als Lehrerin so erlebt, dass die Hälfte aller Computer nicht funktioniert hat und es halt nur einen Kollegen gab, der sich damit 2 Stunden seiner Zeit mit befasst hat. Und ich erlebe es jetzt wieder an der Schule meiner Zwillinge. Das ist einfach, das kann nicht sein, dass das noch immer so vernachlässigt wird.
Kannst du vielleicht 1, 2 Initiativen oder Projekte nennen, wo du sagst, das wäre etwas, das müsste im Grunde genommen ausgerollt werden und dann wird sich schon einiges verbessern? Oder die lösen ein bestimmtes Problem, was einfach viele haben, aber es ist einfach noch nicht so bekannt?
Ja, also wie gesagt, ich finde die Digis großartig, kann man sich angucken. Sie sind wirklich top geeignet für jeden Vertretungsunterricht auch und um Unterricht digital lebhaft zu gestalten. Ich finde aber auch, dass es Dinge gibt wie zum Beispiel Deutschwuchs, macht ganz viel Spaß für Kinder und Jugendliche da zu lernen. Also es sind viele, viele Optionen da im Rennen.
Vielleicht jetzt nochmal so ein bisschen provokant gefragt. Wir sprechen ja oft von Strukturen, die verändert werden müssen. Wir haben gesprochen von politischen Maßnahmen, die dann entweder versanden oder vielleicht gar nicht erst angegangen werden. Wo siehst du denn die Verantwortung der Lehrkräfte? Denn das, was du gerade gesagt hast, da könnte man ja auch hingehen und sagen, naja, mit genügend Mut und Willen würde man jetzt schon Dinge verändern, ohne darauf zu warten, dass das jetzt sozusagen offiziell alles durch irgendwelche Erlasse quasi reingezwängt wird.
Also das Letzte, was ich tun möchte, ist irgendein Lehrkräfte-Bashing. Dafür bin ich selber eine und weiß, wie viel man zu tun hat und wie wenig Kraft und Energie man teilweise wirklich auch für neue Dinge, sei es neue Medien, neue Inhalte, neue Impulse von außen hat. Ich kann das alles voll und ganz verstehen. Dennoch habe ich im Laufe meiner Arbeit immer mehr festgestellt, dass die Veränderung, die wir uns eigentlich wünschen im Bildungssystem, wahrscheinlich viel, viel schneller von unten als von oben funktionieren wird. Also was meine ich damit? Wir brauchen nicht darauf warten, dass die Politik jetzt endlich zum ganz, ganz großen Wurf ausholt, die Gelder in Strömen fließen, alle Schulen schick werden und das WLAN rucki-zucki funktioniert. Da müssen wir dranbleiben, das ist gar keine Frage, weil ich sehe das als Pflicht einfach auch an. Aber ja, dieses dezente Infiltrieren von unten, diese Veränderungen, die wir jeden Tag schon als Lehrkräfte, pädagogisches Personal, Schulleitungen in der Hand haben, das ist auch eine Riesenchance. Und dieser Chance sollten wir uns bewusst sein und diese auch nutzen. Da kann man durchaus Veränderungen anstoßen. Und ich glaube, dass wir uns als Lehrkräfte oft noch viel zu sehr als Einzelkämpfer sehen oder so, vielleicht auch als Exoten, die dann innerhalb eines Kollegiums mal einen neuen Weg gehen. Aber das muss nicht unbedingt so sein. Man muss ja nicht immer alle abholen. Man wird wahrscheinlich nie im ganzen Kollegium alle auf seiner Seite haben oder alle vertreten die gleiche Meinung. Aber man kann sich vielleicht mit einigen zusammentun, um auch das Gefühl zu haben, hey, wir möchten was Neues ausprobieren. Ich habe da eine Idee, ich habe was gehört. Lass uns das doch einfach mal testen und dann kann man das mal machen. Und wenn das scheitert, dann ist es doch gar kein Problem. Aber man hat das probiert. Und ich würde diese, und vielleicht funktioniert es ja auch, das ist ja auch der ganz positive Aspekt dabei. Und ich würde die Kinder, die Schüler und Schülerinnen immer auf diese Art Lernreise mitnehmen. Einfach auch sagen, wisst ihr was, wir probieren jetzt mal was Neues aus. Ich weiß selber nicht genau, ob das klappt oder nicht, aber ich denke, das könnte gut für euch sein, das könnte gut für uns alle sein als Klassengemeinschaft und wir gehen das jetzt einfach mal an. Und das ist etwas auch, was Kinder sehr motiviert, wenn sie aktiv zu einer Veränderung beitragen können.
Während du gesagt hast, dass du keine Lehrer bashen willst, sage ich jetzt, dass ich die Verwaltung nicht bashen möchte, aber auf Kongressen, wenn ich im Grunde genommen genau diese Sätze sage, die du gerade gesagt hast. Also probiert aus, scheitert. Und das meine ich ja auch so. Also habe ich auch schon gemacht. Ne? Man probiert was aus, es funktioniert nicht. Dann sage ich meistens so, oh Gott, ich habe 4 Stunden einfach nur Spaß gemacht. Was habe ich mich, einfach nur Spaß mit den Kindern gehabt, was habe ich mich geärgert. Im schlimmsten Fall hatten einfach nur eine richtig gute Zeit.
Dann wollte ich gerade sagen, sorry, dass ich unterbreche, aber weißt du, ganz oft ist es doch das, was bei den Kindern auch hängen bleibt. Ja, und da bleibt jetzt kein Scheitern hängen, sondern da bleibt, oh, wir haben das probiert und das hat nicht geklappt. Warum hat das eigentlich nicht geklappt? Also das ist ja, sie lernen vielleicht nicht den Inhalt, den du genau vermitteln wolltest, aber sie lernen ja vielleicht was viel, viel Größeres, was viel Wichtigeres. Also von daher weg mit dieser Angst vorm Scheitern und einfach mal versuchen.
Ja genau, und dann sage ich das und dann kommen mehr als einmal, da habe ich sogar ein Reel zugemacht, weil mich das so beschäftigt hat, kommen Lehrkräfte und die sagen, ich habe das genauso gemacht, aber dann kam sozusagen der manchmal nicht dezente Hinweis von der Verwaltungsebene, unterlassen Sie das bitte. Nochmal, ich habe es gerade eben gesagt, alle Ebenen des Schulsystems funktionieren in ihrer Logik. Ich kann mir nicht vorstellen, beim besten Willen, dass diejenigen, die in der Verwaltung oder in der Schulaufsicht sitzen, sagen, wie machen wir es den Lehrkräften jetzt mal so schlimm wie möglich. Sondern ich glaube, dass die auch aus einer Intention handeln, zu sagen, naja, wir müssen halt, weiß ich nicht, you name it, rechtssicher sein. Ihr könnt nicht einfach eine Klassenarbeit jetzt hier digital machen, das steht anders in der Verordnung oder so. Mhm. Aber ich würde mir so sehr wünschen, dass diese Fehlerkultur gar nicht nur im Klassenzimmer ist, sondern in allen Bereichen. Und das würde eben auch heißen zu sagen, wir geben euch auch die Möglichkeit auszuprobieren, weil die Zeit ist nun mal, wie sie ist. Wir sind überfordert. Die Kinder und Jugendlichen haben psychische Probleme, die Lehrkräfte übrigens auch. Und wenn wir einfach so weitermachen wie immer, dann können wir irgendwann eben diese Frage, warum haben wir die Schulen, nicht mehr beantworten. Also zumindest nicht außerhalb von diesen, naja, es muss halt Prüfungen geben und danach gibt es ein Zertifikat. Wie könnte man dort ansetzen? Müssen wir, mit anderen Worten, vielleicht noch mehr innerhalb dieses hierarchischen Systems die Ebenen aufbrechen, um miteinander in Diskussion zu gehen, wie wir diese Fehlerkultur auch etablieren können?
Definitiv. Also das denke ich definitiv, dass wir da viel zu oft aneinander vorbeireden. Viele Köche verderben da immer ein bisschen den Brei, auch wenn sie letztlich wollen, dass er gut schmeckt. Und ich denke, dieser Austausch wäre elementar, denn natürlich ist es eher so ein Kontra-Thema, ja. Als Lehrkraft fühlt man sich gegängelt. Oh, morgens wieder eine Dienstanweisung. Was soll ich jetzt? Hier wieder beim Zeugnis, das und das, der Absatz muss anders. Also das ist ja so viel Klein-Klein, was man da beachten muss. Das ist ja wirklich schon hinderlich. Und wie du sagst, auf der anderen Seite gibt es auch viele Vorgaben, die richtig und wichtig sind und eingehalten werden müssen, keine Frage. Aber auch sich wirklich einzugestehen, wir brauchen eine andere Fehlerkulturen, anderen Umgang mit dem Scheitern. Und wenn eine Vorschrift keinen Sinn mehr macht, dann darf die auch mal weg. Dann können wir die auch mal rausstreichen und kloppen die in die Tonne. Also auch das, wir müssen es ja nicht immer größer machen, sondern wir müssen einfach mal ein bisschen verschlanken und ausdünnen und auch mit gesundem Menschenverstand schauen, was macht denn heutzutage eigentlich Sinn. Und ich denke, da wäre ein engerer Austausch sehr, sehr wichtig, habe ich aber leider so noch nicht wirklich erlebt.
Hast du denn eine Ahnung, ob das, was du tust, eine konkrete Wirkung entfaltet? Denn also bei mir ist es zum Beispiel so, gerade wenn man jetzt, egal ob man Vorträge hält oder Bücher schreibt oder diesen Podcast hat, ne, dann kann ich immer anekdotisch sagen, es kommen Leute zu mir und sagen, also ich habe diese Folge gehört, ich habe mich danach auf den Weg gemacht, das ist toll, aber das ist natürlich nicht so richtig verifizierbar, wenn man so möchte, ne? Also man kann nicht, wie jemand, der in einem Unternehmen ist, sagen, also ich habe folgende Entscheidung gefällt und danach hat sich innerhalb des Unternehmens was verändert oder so. Diese Wirkungsfrage lässt mich manchmal etwas ratlos zurück. Wie ist das bei dir?
Das ist natürlich in Teilen so. Also das Wissen, darüber habe ich nicht, aber die Hoffnung habe ich. Und ich denke, das ist auch ganz wichtig, die nicht zu verlieren, sondern da Kraft und Energie reinzugeben. Und was ich immer mehr erlebe, ist, dass Dinge passieren, die ich gar nicht mitbekomme, die aber dann doch durch meine Arbeit angestoßen werden. Also
zum Beispiel?
Zum Beispiel Lehrkräfte, die sagen, wir probieren's. Wir machen es jetzt mal. Oder also im Kleinen das Große verändern. Also wenn man einfach Mut machen kann und sagen kann, hey, ich habe das bei Viola gehört und irgendwie macht das Sinn, wir probieren es mal aus, das finde ich toll. Oder ich habe teilweise auch Kinder, die sich an mich wenden und sagen, das ist spannend, was du machst und danke, dass du auch dafür kämpfst, dass wir noch mehr Themen, die uns interessieren, in den Unterricht bekommen. Oder ich habe das auf politischer Ebene, dass ich jetzt, wo die neuen Koalitionsverhandlungen ja nun endlich durch sind, dass ich dann wieder neue Menschen kennenlerne, die sagen, wir haben sie da in der Runde gesehen und jetzt gucken wir mal, ob wir noch anderweitig zusammenarbeiten können. Also es bleibt so ein bisschen ein Domino-Effekt, der weiter und weiter läuft. Und ich bin mir sicher, dass er doch durch meine Arbeit eine kleine positive Veränderung erfahren wird.
Jetzt haben wir gerade schon über Mut gesprochen und darüber, dass Leute sich auf den Weg machen. Gibt es unabhängig von jetzt deinem Podcast und den Digis noch etwas, wo du sagst, das würdest du Lehrkräften empfehlen, die wollen, aber nicht so richtig wissen, wo sie anfangen? Also ich weiß, ne, früher war das immer so, da konnte ich immer mit freudigem Herzen den Hashtag Twitter-Lehrerzimmer empfehlen. Das ist mittlerweile ja leider nicht mehr so. weil diese Vernetzung aber so wichtig ist. Das ist mittlerweile ausgefasert auf Blue Sky, Mastodon, LinkedIn, Instagram, Threads und so weiter. Ja, aber gibt es da was, wo du sagen würdest, wenn da jemand ist, der sagt, okay, ich bin jetzt gerade mördermotiviert, was kann ich als nächsten Schritt machen, außer einfach mal zu machen im Klassenzimmer?
Genau, ich denke, die Vernetzung ist letztlich der Schlüssel. Und das kann man online tun, da gibt es die Kanäle, Insta-Lehrerzimmer oder was auch immer, wie du es schon gesagt hast, für Twitter. Natürlich kann man sich da anschließen, zuhören und in Teilen mitmachen, aber ich würde auch wirklich schauen, dass wir da vielleicht ein bisschen zurück auch ins Analoge gehen und schauen, was ist denn in unserem Kreis möglich? Und da rede ich gar nicht jetzt von einer Hauptstadt wie Berlin, sondern das, wo können wir uns in den mit den Schulen vernetzen, die um uns herum sind? Was ist da mit den Kollegen? Können wir vielleicht mal da was organisieren oder kennt jemand jemanden? Ich finde, dieser persönliche Austausch über die Themen, dass das auch ein ganz großer Stabilisator und Motor ist, einfach weiterzumachen, sich neue Impulse von außen zu holen, ja, und sich gegenseitig zu befruchten mit Ideen, die man hat. Also wirklich mal in den reellen Austausch gehen und gucken, was bietet hier mein Wohnort, mein Kreis, mein Bezirk an, welche Möglichkeiten sind da? Und ich bin mir sicher, da gibt es viele Dinge, die man machen kann. Und wenn es einfach mal der Kaffee am Nachmittag, ein kleiner Stammtisch oder sowas ist, oder vielleicht auch mal eine Fortbildung in dem Bereich organisieren, dass man sich wirklich austauscht und zusammensetzt und ein Brainstorming macht. Wie macht ihr das? Wie handhabt ihr dieses Thema? Und dann vielleicht auch merkt, hey, da passiert ja doch ganz schön viel, wo ich auch was von mitnehmen kann.
Zum Abschluss, wenn du dir eine Überschrift wünschen würdest, so im nächsten halben Jahr, eine mediale in Bezug auf das Bildungssystem, was wäre so die Überschrift, wo du beide Fäuste ballen würdest und sagen würdest, yes?
Bildung macht Kindern endlich wieder Spaß. Wir kommen voran. Also ich glaube, das wäre wirklich das, weil wenn die Bildung Spaß macht, so simpel wie es klingt, aber dann haben wir ganz viele Faktoren darunter vereint. Dann haben wir das geschafft, die Kinder abzuholen in ihrer Lebensrealität, unabhängig davon, ob das jetzt digital oder analog passiert ist, dann haben sie Freude an den Inhalten, dann sind sie motiviert dran zu bleiben, dann können wir die Schulabbrecherquote verringern, dann haben wir wirklich schon ganz doll was geschafft. Wenn Kinder morgens mit Freude in die Schule gehen und sagen, das ist für mich, ich lerne da was, das bereitet mich auf meinen zukünftigen Weg vor, dann ball ich die Fäuste und dann trinke ich erstmal einen Kaffee in Ruhe mit dir, Bob, dann haben wir es geschafft.
Ja, ich wollte gerade sagen, weil ich werde die Fäuste dann genauso ballen wie du. Heute sprach ich mit Viola Patricia Herrmann, einer Bildungsexpertin, Podcasterin, Autorin, Speakerin und Mutter von 4 Kindern. Viola, schön, dass du da warst.
Ich danke dir vielmals.
Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Falls ihr Fragen oder Anregungen habt, könnt ihr ab jetzt auch eine Mail schreiben an die Schule brennt, alles klein und zusammen, @auf-die-ohren.com. Die Schule brennt ist eine Produktion von Auf die Ohren, exklusiv für die ARD. Redaktionelle Leitung und Schnitt Katharina Kern. Audiodesign und Postproduktion Milan Fey.
Das Wissen. Hallo, ich bin Sonja Striegel von Das Wissen, der Podcast. Jeden Tag haben wir eine halbe Stunde für euch. Interessante Hintergründe.
Ich habe Patienten, die alleine essen müssen, weil sie die Geräusche ihrer Kinder nicht ertragen.
Überraschende Ansichten.
Der Luchs ist ein Arschloch sowieso.
Wichtige Erkenntnisse.
Wenn Energie kristallisiert zu Materie, kommt gleich viel Materie und Antimaterie heraus.
Drängende Fragen. Was spricht dafür? Was dagegen, dass ein Windrad ein Auerhuhn tatsächlich stört? Historische Ereignisse.
Mr. Gorbatschow, tear down this wall.
Das Wissen. Das sind gut recherchierte Geschichten aus unterschiedlichsten Gebieten, zum Beispiel Medizin.
Ich habe Herpes gekriegt, ich habe Hautausschläge gekriegt und ich konnte diese ganzen Symptome nicht mehr einordnen.
Und Klimaschutz.
Solarenergie ist weltweit mit Abstand die günstigste Energieform.
Oder auch bewegende Biografien.
The audience has been my only friend.
Das Publikum ist bis heute mein einziger Freund. Das Publikum hat es mir möglich gemacht, zu sprechen, zu singen und lebendig zu sein.
Das Wissen könnt ihr in der ARD-Audiothek hören und überall, wo ihr sonst eure Podcasts hört.